herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Monshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-monshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute wieder hier bin, in eurer schönen Gemeinde mit euch zusammen hier, um Gottesdienst zu feiern. Und ich finde es auch total klasse, dass ich jetzt nochmal innerhalb von dieser Herzschlagkampagne predigen darf, weil ich doch begeistert bin auch, wie sehr euch das Ganze mitgenommen hat, diese ganze Herzschlagkampagne. Und mein erster Gedanke war, wie ich gelesen habe, dass es jetzt praktisch der letzte Gottesdienst ist, bis ich vorhin mitbekommen habe, dass es noch einen Abschlussgottesdienst gibt, dachte ich mir, oh, jetzt habe ich quasi die Verantwortung, ich muss jetzt den Sack irgendwie zumachen. Und der zweite Gedanke war dann gleich, hier gibt es keinen Sack zum Zumachen. Weil eigentlich geht es nicht darum, jetzt zuzumachen, sondern es geht darum, jetzt aufzumachen. Und vielleicht sollte man den Gottesdienst nächste Woche dann auch nicht Abschlussgottesdienst nennen, sondern Aufbruchgottesdienst. Weil die Herzschlagkampagne ist ja nicht dazu gedacht, dass es einfach nur eine Aktion von ein paar Wochen ist, die danach wieder vergessen ist, sondern es geht ja darum, dass man sich auf Gott ausrichtet, dass man seinen Herzschlag spürt, dass man immer mehr seinen Willen erkennt und sich neu von ihm begeistern lässt, dass man sich bewusst Zeit nimmt, um ihn kennenzulernen. Und deswegen ist jetzt mit dem Anfang der letzten Woche noch lange nicht zu Ende, sondern jetzt geht's erst richtig los. Und heute soll es auch noch mal ein bisschen praktisch werden. Wahrscheinlich wird sich ein bisschen was wiederholen. Manche Sachen, die ich sagen werde, wird ihr euch denken, die haben wir in den letzten Wochen auch schon immer wieder mal gehört. Vielleicht wird es ein paar neue Akzente geben. Und am Ende wird es darum gehen, dass es praktisch wird, dass das, was wir gelernt haben, über die Wochen zum Lebensstil wird. Der Predigttext für heute steht im Johannesevangelium in Kapitel 17. Das könnt ihr schon mal aufschlagen. Und man nennt diesen Abschnitt, also dieses Kapitel 17, auch das hohepriesterliche Gebet. Weil in diesem ganzen Kapitel ist eigentlich nur Folgendes. Jesus betet. Jesus betet zu seinem Vater im Himmel. Und es ist die Zeit, kurz bevor er gefangen genommen wird. Kurz bevor er mit seinen Jüngern in den Garten Gethsemane geht und dann dort festgenommen wird. Es ist also die Zeit, kurz bevor er sterben muss. Und er weiß es bereits. Er sagt seinen Jüngern kurz vorher, ich werde euch jetzt verlassen müssen. Ich muss zum Vater gehen. Und dann betet er. Und ich habe mir gedacht, wenn ich weiß, dass ich bald sterben muss, was mache ich dann? Meistens sagt man so, ja, dann kümmert man sich noch, um seine Angelegenheiten irgendwie in Ordnung zu bringen. Vielleicht macht man auch mal eine Weltreise. Ich weiß nicht, was ihr machen würdet, aber Jesus kümmert sich um seinen Nachlass. Er regelt seinen Nachlass. Und sein Nachlass sind die Jünger. Die lässt er zurück auf der Welt. Sie sind die, die seinem Wort vertraut haben, die geglaubt haben, dass er Gottes Sohn ist. Die Jünger sind der Nachlass von Jesus. Und jetzt kurz bevor er stirbt, bevor er ans Kreuz geht, regelt er diesen Nachlass. Und er betet zu seinem Vater im Himmel, dass er sie bewahren soll, dass er sie behütet. Und in seinem Gebet in Kapitel 17 des Johannesevangeliums können wir lesen, was ihm in diesen letzten Stunden besonders wichtig war. Und ich lese ab Vers 16. Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie ich zur Welt gehöre. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Mein erster Punkt heute heißt, eins sein mit Gott und eins sein mit den Gläubigen. Ich habe aus der neuen Genfer Übersetzung vorgelesen und hier heißt es, die dir geweiht sind, Menschen, die dir geweiht sind. Luther übersetzt stattdessen, heilige sie. Er sagt, heilige diese Menschen. Im Prinzip ist es das Gleiche. Es geht darum, ausgesondert zu sein für Gott. Es geht darum, einen Zweck zu haben, für etwas bestimmt zu sein. Ob ich sage geweiht, ob ich sage heilig oder ausgesondert. Es geht darum, für einen bestimmten Zweck bestimmt zu sein. Im Alten Testament zum Beispiel wurden oft Gerätschaften für den Tempel geheiligt. Wurden die mit Blut und mit Wasser besprengt und irgendwelche Rituale durchgeführt und dann wurden sie ausgesondert, um im Tempel verwendet zu werden. Sie waren heilig. Und Jesus bittet Gott jetzt darum, dass er seine Jünger in der Wahrheit heiligt, durch die Wahrheit. Und sein Wort ist die Wahrheit, sagt er. Und dieses Wort hat er ihnen verkündet. Er hat ihnen die Wahrheit verkündet. Und sie haben an die Wahrheit geglaubt und die Wahrheit angenommen. Sie haben geglaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und so werden sie geheiligt. Sie werden ausgesondert, sie werden geweiht, sie werden geheiligt. Sie sind nicht mehr von der Welt. Sie gehören jetzt ganz zu Gott. Und das ist das große Anliegen, das Jesus in seinen letzten Stunden hat, dass seine Jünger ganz zu Gott gehören, dass sie geheiligt sind in der Wahrheit. Und er betet weiter in Vers 20. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Jesus denkt also auch schon weiter. Er denkt nicht nur an seine Jünger, die da mit ihm stehen, sondern er denkt auch schon an diejenigen, die an ihn glauben werden, weil diese Jünger von ihm erzählen werden. Er denkt also auch schon an uns. Damals dachte er schon an uns, die wir auch an sein Wort glauben, weil es uns durch die Jünger, durch die Apostel, durch die Bibel weitergegeben wurde. Wenn wir heute diese Wahrheit glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für uns gestorben ist, dann werden auch wir geheiligt, ausgesondert, ihm geweiht. Dann gehören wir ganz zu Gott. Und in Vers 21 geht's weiter. Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Jesus betet darum, dass alle eins sind, dass alle eine Einheit bilden. Und warum? Er will, dass die Welt glaubt, dass er von Gott gesandt wurde und dass die Welt erkennt, dass die Jünger geliebt sind von Gott. Darum ist es wichtig, diese Einheit zu haben. Das Ziel dieser Einheit ist der Glaube und die Erkenntnis Gottes und die Tatsache, dass er die Gläubigen liebt. Deswegen sollen die Jünger eins sein. Eins mit ihm, eins mit Gott. Und vor allem auch eins untereinander. Und wenn ich das lese, dann frage ich mich, wo ist diese Einheit heute? Ich habe im Internet ein bisschen gesurft und bin so auf die Frage gekommen von jemandem, der hat gefragt, ob dieses Gebet von Jesus denn jetzt erfüllt wäre oder nicht, weil man ja keine Einheit in der Kirche sieht. Wo ist denn die Einheit, hat er gefragt. Ich habe mich auch gefragt, wo ist die Einheit? Es gibt hier eine Kirche, da eine Kirche und jeder hat irgendwie recht und die einen sagen so und die anderen sagen so. Irgendwie ist man immer wieder um Einigkeit bemüht, aber so richtig, dass man sagen kann, es gibt jetzt eine Kirche, sehe ich nicht. In Apostelgeschichte 4,32 heißt noch, dass die Menge der Gläubigen ein Herz und eine Seele war. Und damals hatte die Gemeinde eine große Anziehungskraft. Immer sind viele Menschen zum Glauben gekommen. Und ich glaube, dass diese Anziehungskraft deshalb so stark war, weil die Kirche einig war. Sie waren eng miteinander verbunden. Ich glaube, dass es vielleicht daran liegt, dass man sich so sehr auf die Unterschiede konzentriert und so wenig auf das, was uns verbindet. Aber gerade durch die Einheit der Kirche soll die Welt erkennen, dass Gott sie liebt und dass er Jesus geschickt hat. Von dieser Einheit hängt so viel ab. Das ist eine riesige Verantwortung. Mir ist aber noch was anderes aufgefallen, wenn ich die Urgemeinde betrachte. Da steht, sie waren ein Herz und eine Seele. Wenn ich mit jemandem nicht immer einer Meinung bin, kann ich dann trotzdem ein Herz und eine Seele mit ihm sein? Kann ich auch mal mit jemandem aneinander geraten, eine andere Meinung haben, aber trotzdem im tiefsten Inneren mit ihm verbunden sein? Und dann sind mir Paulus und Petrus eingefallen. Paulus schreibt im Galaterbrief, dass er Petrus dafür gerügt hat, dass er, Petrus hat zuerst mit den Heiden gegessen und dann kamen ein paar Juden dazu und dann hat sich Petrus geschämt und ist weggegangen, weil er Angst gehabt hat, dass ihn die Juden, dass die das nicht gut finden. Und Paulus hat ihn dafür gerügt und hat ihn zurechtgewiesen. Aber waren sie deswegen uneins? Waren sie deswegen nicht eine Einheit? Ich glaube, es geht nicht darum, was die Christen unterscheidet, sondern darum, was uns verbindet. Und das ist der Herzschlag Gottes. Das ist das, worum es in dieser Kampagne die ganze Zeit geht. Der Herzschlag Gottes. Das, was Gott wichtig ist. Der Geist Christi verbindet uns alle. Und auch wenn Paulus hier den Petrus gerügt hat, waren sie doch im Geiste vereint und hatten den gleichen Herzschlag, weil sie beide ganz nah an Gott dran waren. Und darum geht es auch heute. Darum geht es heute auch in diesem Gottesdienst. Wenn wir ganz nah an Gott dran sind, an seinem Herzschlag, dann verbindet uns alle der gleiche Rhythmus. Und natürlich kann es vorkommen, dass einer mal aus dem Takt gerät, aber deswegen wird nicht gleich das ganze Orchester aufgelöst, sondern dann kommt man im nächsten Takt wieder rein. Und alles ist verbunden durch den Rhythmus, den Gott vorgibt, durch seinen Herzschlag. Und an unserer Einheit mit Gott und den anderen Gläubigen sollen nun andere Menschen erkennen, dass wir von Gott geliebt sind und dass Jesus von Gott gesandt wurde. Die Christen als Einheit sind die Repräsentanten Jesu auf der Erde. Ich will diese ersten zwei Gedankengänge noch kurz zusammenfassen. Erstens, Gott will, dass wir ganz zu ihm gehören, ganz nah an seinem Herzen. Und zweitens, er will, dass wir alle eine Einheit bilden, die sich an seinem Herzschlag, an seinem Rhythmus orientiert. Meine erste Priorität muss also sein, ganz nah bei Gott zu sein. Und das, was daraus folgt, ist die Einheit mit allen, die auch dort sind. Mit allen, die auch an seinem Herzschlag sind. Ich komme zu meinem zweiten Punkt. Mit Gottes Herzen sehen lernen. Und für diesen zweiten Punkt lese ich aus dem 1. Thessalonicher Brief in Kapitel 2. Da schreiben Paulus, Silvanus und Timotheus an die Gemeinde in Thessalonich, Verse 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unserem Gebet und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. In einigen Briefen von Paulus kommt es vor, dass er am Anfang dankt er für die Gemeinde und sagt ihnen, dass er für sie betet und für was er betet. Und hier spricht er davon, dass er mit seinen Mitarbeitern vor Gott denkt. Dass er nicht nur einfach betet, sondern dass er vor Gott denkt. Das zeigt, dass sie in einer Einheit mit Gott sind, dass sie ganz nah an ihm dran sind. Sie sind so verbunden mit ihm, dass sie nicht erst nachdenken und dann formulieren, was sie beten wollen, sondern sie sind so nah dran an Gott, dass sie einfach vor Gott denken. Und das machen sie ohne Unterlass. Dieses Vor Gott denken ist enge Gemeinschaft mit Gott. Aber ihr Denken orientiert sich gleichzeitig auch an seinem Herzschlag. Es ist geprägt von der Gemeinschaft mit Gott, von seinem Rhythmus. Ihre Wünsche, ihre Danksagungen, ihre Bitten, alles ist durch seinen Herzschlag geprägt. Und Paulus freut sich da besonders über den Glauben, über die Liebe, über die Geduld und die Hoffnung in Christus. In einem ähnlichen Abschnitt im Kolosserbrief schreibt er, darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Es geht ihm darum, dass seine Gemeinde mit der Erkenntnis von Gottes Willen erfüllt wird, dass sie den Willen Gottes immer mehr erkennen. Und es klingt für mich so ähnlich wie das Gebet von Jesus in Johannes 17, wo er sagt, heilige sie in der Wahrheit. Er will, dass wir ausgesondert werden, dass wir völlig geheiligt werden, dass wir ihm geweiht sind. Und er sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir Einheit mit Gott suchen, wenn wir seinen Herzschlag spüren wollen, wenn wir seinen Willen erkennen wollen, dann ist es notwendig, dass wir geheiligt werden. Und das passiert durch Gottes Wort, denn Gottes Wort ist die Wahrheit. Und häufig sind wir total verdrübt in unserem Blick auf uns selber und auf andere, weil diese Wahrheit nicht groß genug ist in unserem Leben, weil wir Ansichten und Meinungen haben, die nicht stimmen. Uns werden tagtäglich viele Lügen aufgetischt. Du bist nur was wert, wenn du das und das hast, oder du bist nur was wert, wenn du das und das erreicht hast. Man braucht sich nur die Werbung anzuschauen im Fernsehen oder im Radio hören, selbst die Lieder, die da laufen. Vieles täuscht Sachen vor, die nicht Gottes Wahrheit entsprechen, die uns aber auch jeden Tag so vorgelebt und vorgesagt werden und die wir anfangen zu glauben. Deswegen brauchen wir einen Filter. Ein Filter, der aussortiert zwischen Lüge und Wahrheit. Und dieser Filter ist Gottes Wort. Es ist nötig, dass wir uns von ihm freimachen lassen, dass wir uns von Gott freimachen lassen von diesen Lügen. Dass wir die Unwahrheiten nicht mehr glauben, und das können wir nur durch Gottes Wort, weil Gottes Wort diese Unwahrheiten aufdeckt. Und wenn wir diese Wahrheit aufnehmen, die Gott uns sagt, dann erkennen wir immer mehr, wie er uns wirklich sieht, wer wir wirklich sind, wie Gott fühlt, wie er über uns denkt, wie er über andere denkt. Wir lernen zu sehen mit Gottes Herzen. Ich möchte auch den Punkt noch kurz zusammenfassen. Mit Gottes Herzen sehen lernen. Erstens. Mit Gottes Herzen sehen heißt, dass ich auch mich so sehe, wie Gott mich sieht. Und zweitens, sein Wort ist die Wahrheit und deckt jede Lüge auf, die meinen Blick trübt, ob jetzt auf mich oder auf andere. Ich komme zum dritten Punkt. Ich habe übrigens vier. Mit Gottes Leidenschaft bei den Menschen. Gott hat eine Leidenschaft für Menschen. Er ist gerne barmherzig. Er will uns gerne helfen. Kurz gesagt, er liebt uns. Und Jesus sagt in seinem Gebet, wie du mich gesandt hast, so sende ich auch euch. Nee, so sende ich sie auch. Gott hat Jesus in die Welt gesandt, um uns zu befreien. Er hat ihn gesandt, um den Menschen zu zeigen, wie er ist. Und wenn wir es geschafft haben, ganz nah an Gottes Herzschlag zu sein und seinen Willen zu erkennen und ihm zu folgen, dann gibt es eigentlich nur ein Ziel für uns. Und das sind die Menschen. Die Menschen, für die Gottes Herz schlägt. Weil er wendet sich gerne den Menschen zu. Sein Herz schlägt für die Menschen. Er hat eine Leidenschaft für uns. Er hat Jesus gesandt, um zu zeigen, wer er ist. Und Jesus sendet uns, um zu zeigen, wer er ist. Und Jesus sagt, dass seine Jünger nicht von der Welt sind. Und wir sind auch nicht von der Welt, wenn wir mit ihm leben. Aber wir sind noch in dieser Welt. Wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind immer noch in dieser Welt. Und unser Auftrag jetzt ist es, mit ihm eins zu sein und seinen Willen zu tun. So dass andere Menschen erkennen, dass Gott uns liebt und dass er seinen Sohn Jesus gesandt hat. Und wenn ich gelernt habe, mit dem Herzen Gottes zu sehen, dann führt mich das automatisch zu den Menschen. Und jetzt geht es darum, meine Leidenschaften zu erkennen. Jetzt geht es darum, deine Leidenschaften zu erkennen. Wofür schlägt dein Herz? Wofür bringt Gott dein Herz in Schwingung? Wo geht dein Puls hoch? Wo schlägt der Puls des Lebens für dich? Wo kannst du Gottes Puls sein in der Welt? Es soll ja Menschen geben, die haben unheimlich Spaß dran, fremde Leute auf der Straße anzuquatschen und ihnen von Jesus zu erzählen. Es soll Menschen geben, die haben ein gutes Händchen für Kinder. Bei manchen Menschen schlägt das Herz schneller, wenn sie mit Senioren zusammenarbeiten können. Manche Leute haben eine unheimliche Begabung für Musik, sind kreativ. Manche Leute haben eine super Begabung für Technik. Da gehöre ich nicht dazu. Es gibt viele, viele Begabungen und Leidenschaften, die Gott in uns gelegt haben kann. Du bist der Hammer, aber du bist nicht unbedingt ein Hammer. Vielleicht bist du auch ein Schraubenzieher oder eine Zange. Gottes Werkzeugkiste ist groß und jeder von uns hat andere Begabungen. Und es geht darum zu entdecken, welche Begabung habe ich? Welche Leidenschaft habe ich? Wo schlägt mein Herz schneller? Wofür schlägt dein Herz? Auch den Punkt 3, kurz zusammengefasst in 2 Sätzen. Ziel der Leidenschaft Gottes sind immer die Menschen. Und das zweite ist die Frage, was ist deine Leidenschaft? Was ist deine Begabung? Wofür schlägt dein Herz? Damit komme ich zum letzten Punkt. Mich begrenzen, um leidenschaftlich zu leben. Es ist ja das Ziel dieser Herzschlagkampagne, dicht an Gottes Herzschlag zu sein, in seinen Rhythmus zu kommen, mit seinem Herzen zu sehen und so anderen Menschen dienen zu können, mit Leidenschaft. Und als vorhin diese Statements hier schon erschienen sind, was alles passiert ist in diesen Wochen, da wurde ja auch schon klar, es war viel Gemeinschaft, es wurde sich viel ausgetauscht. Gerade ging es darum, wurde die Frage aufgeworfen, wie geht es eigentlich weiter mit den Gruppen? Und es wird deutlich, dass in dieser Zeit, die ihr euch genommen habt für diese Kampagne, einige Dinge umgestellt wurden. Es wurden diese neuen Gruppen gegründet. Vielleicht hast du dich jetzt mit anderen Leuten aus der Gemeinde mehr unterhalten, mehr ausgetauscht. Vielleicht hast du auch andere Aktivitäten zurückgestellt, um zu diesen Gruppen zu kommen oder um regelmäßig im Gottesdienst zu sein. Auch das Drumherum um den Gottesdienst, alles wurde aufeinander abgestimmt. Und an dem Punkt müssen wir nochmal angreifen. Und die Frage ist, geht das nur für diese paar Wochen? Oder soll das ein Lebensstil sein? Jesus an die erste Stelle für ein paar Wochen. Ist jetzt dann einfach Schluss? Oder geht's weiter? Sollten wir vielleicht grundsätzlich überlegen, wo wir unsere Prioritäten setzen und mal darüber nachdenken, wie wir unsere Zeit einsetzen? In der Vorbereitung zu diesem Gottesdienst habe ich mir auch Gedanken darüber gemacht, wie ich meine Zeit verbringe und welchem Ziel sie dient und was ich eigentlich sage, dass ich für ein Ziel habe, nämlich Gott zu dienen und wie sehr tatsächlich das, was ich tue, dann auch dem entspricht, meinem Ziel. Und es war ziemlich erschütternd für mich, als ich wirklich mal aufgeschrieben habe, was ich alles so mache. Wie viele Dinge ich tue, die absolut keinen Wert haben, die absolut Zeitverschwendung sind, die mich nicht nur nicht näher zu Gott hinbringen, sondern manchmal sogar eher von Gott wegbringen. Und dabei kenne ich doch den Bibelspruch so gut, wo es heißt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Habe ich oft gesagt, habe ich oft auch anderen Leuten gesagt. Wenn ich dann aber mal bewusst drüber nachdenke, was ich mache, fällt mir sehr schnell auf, dass ich meine Prioritäten vielleicht irgendwo auf Papier aufgeschrieben habe, aber sie nicht wirklich lebe und dass ich sie überprüfen muss. Und ich möchte uns, und damit meine ich eben auch mich selbst, heute dazu ermutigen, dass wir gewisse Dinge aus unserem Leben streichen. Dinge, die keinen Wert haben. Dinge, die uns von Gott fernhalten. Und dass wir stattdessen die Kapazitäten, die wir dadurch gewinnen, dafür nutzen, Gott nahe zu sein und seinen Willen zu tun. So dass es relevant wird, auch für die Ewigkeit. So dass wir näher an Gottes Herzschlag dran sind. Und ihr habt auf euren Stühlen diese Zettel gefunden. Da stehen 4 Fragen drauf. Das eine ist, dass ihr mal aufschreibt, für welche Aktivitäten ihr mehr als 2 Stunden in der Woche benötigt oder verbraucht. Das zweite ist, dass ihr von diesen Sachen die Dinge rausschreibt, die euch näher zu Gott bringen. Dann die Sachen, die euch näher zu Menschen bringen. Und die vierte Frage ist, was sind Distanzhalter? Was hält dich von Gott weg? Und was hält dich von den Menschen weg? Ich will euch jetzt ein paar Minuten Zeit geben, bevor ich dann die Predigt abschließe. Gutes Nachdenken. So, ich hoffe, ihr hattet ein paar gute Gedanken. Ich erwarte nicht, dass ihr jetzt schon fertig seid, aber es ist wichtig, dass man sowas gleich anfängt drüber nachzudenken, bevor es gleich wieder vergessen wird. Ich möchte noch einmal kurz zusammenfassen, um was es heute alles ging. Der erste Punkt: Eins sein mit Gott und den anderen Gläubigen. Gott will, dass alle Gläubigen eins sein und dass sie nach seinem Rhythmus zusammenspielen. Der zweite Punkt war: Gottes Wort ist die Wahrheit und deckt jede Lüge auf, die meinen Blick auf mich oder andere trübt. Drittens: Das Ziel von Gottes Leidenschaft sind immer die Menschen. Welche Leidenschaft steckt in dir? Und viertens: Wo will ich mich begrenzen, um leidenschaftlich Gott und den Menschen zu dienen? Anders gesagt: Bete darum, seinen Willen zu erkennen. Schaffe Raum, um Zeit für seinen Willen zu haben, und setze Prioritäten, um seinen Willen zu tun. Amen.